Deutschlandfunk, Information und Musik.
Israel widersetzt sich einem Spruch des Internationalen Gerichtshofs und kämpft weiter in Rafah. Auch nach Vorlage eines Vorschlags zur Waffenruhe wird die Offensive fortgesetzt. Karim Khan, das ist der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, der fordert Haftbefehle gegen Hamas-Führer, aber auch gegen Israels Premier. Daran gab es Kritik. Der Internationale Strafgerichtshof, der arbeitet nach dem sogenannten Komplementaritätsprinzip. Das heißt, er schreitet ein, wenn die betroffenen Staaten nicht beabsichtigen oder ermöglichen, gerichtlich selber tätig zu werden, nicht initiativ werden. Mit der Völkerrechtlerin und Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Uni Köln, Angelika Nussberger, habe ich darüber gesprochen. Sie ist eine der drei internationalen Richter am Verfassungsgerichtshof für Bosnien-Herzegowina und war Richterin und Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Was bedeutet diese Vorgehensweise des Chefanklägers für den Gazakrieg? Wie realistisch ist eigentlich so ein Durchsetzungsgesuch? Müsste Deutschland Israels Premier ausliefern? Oder wäre es nicht sogar völkerrechtswidrig, weil Deutschland dann das Souveränitätsrecht Israels verletzen würde?
Es ist in der Tat eine sehr, sehr komplexe Situation. Es ist aber nicht der erste Haftbefehl, den wir haben gegen einen Politiker eines souveränen Staates. Wir hatten ja den Haftbefehl gegen al-Bashir und wir hatten den berühmten Haftbefehl gegen Putin, wobei bei Putin der Ankläger ein anderes Verfahren gewählt hat, im Umgang mit der Öffentlichkeit. Er hat nämlich erst von dem Haftbefehl verkündet, als er schon tatsächlich von der Kammer erlassen war, während er hier tatsächlich jetzt das vorher kundgetan hat, die Kammer erst noch entscheiden muss. Also warum er diese unterschiedliche Transparenzstrategie nun gewählt hat, weiß ich nicht, denn erst einmal ist ja die Nachricht selbst schon ein Faktum, über das nun die Welt streitet. Aber wir müssen eben erstmal im Zusammenhang sehen, dass es drei derartige Haftbefehle gibt und dass natürlich für die Geltung des Völkerrechts zentral ist, dass man mit jedem Haftbefehl in gleicher Weise umgeht. Nun sprechen Sie die Fragen an, die damit tatsächlich verbunden sind und die sehr schwierig sind.
Dazu muss man wissen, dass bei der internationalen Gerichtsbarkeit in Den Haag China, Russland, USA, Israel keine Mitgliedstaaten sind.
Genau, das ist eben der Punkt, dass wir zwar sehr viele Vertragsstaaten haben, ich denke, es sind jetzt 124, aber eben die Big Players, die ganz großen Staaten und die ja auch potenziell durch militärische Aktionen in anderen Ländern hier in die Situation kommen, dass sie dem Strafgerichtshof unterfallen würden, die machen genau nicht mit. Also das ist ein Grundproblem, das wir haben. Israel ist kein Vertragsstaat und deshalb stellt sich eben die völkerrechtliche Frage, inwieweit es überhaupt möglich ist, dass ein Nicht-Vertragsstaat an etwas gebunden wird, was andere Staaten unter sich ausgemacht haben. Und es ist eben ein hehres Prinzip des Völkerrechts, dass man sagt, man verpflichtet sich als Staat, aber wenn man kann sich nicht zu Lasten Dritter.
Denn Sie haben ja eine eigene nationale Gerichtsbarkeit und es kann ja nicht so sein, dass ein Staat über den anderen richtet.
Das ist eben die Idee, alle Staaten sind gleich, also steht in der UN-Charta gleich am Anfang drin, also das ist einer der absolut wichtigsten Grundsätze des Völkerrechts, ein kleiner Staat, ein Mini-Staat hat also die gleiche Stellung wie Russland oder China. Also wir haben diese Grundidee der Gleichheit der Staaten und deshalb darf auch ein Staat nicht über einen anderen zu Gericht sitzen. Nun haben sich aber hier 124 Staaten zusammengetan, um zu sagen, sie wollen die schlimmsten Verbrechen eben aburteilen und haben dieses Statut entwickelt. Und jetzt ist die Frage, inwieweit ein Nicht-Vertragsstaat hier dennoch quasi in dieses System einbezogen werden kann. Und da ist die Konstruktion eben die, dass auch nach dem Territorialprinzip die Vertragsstaaten Verbrechen verurteilt oder verfolgt werden können, die in den Vertragsstaaten stattfinden, auch wenn eben andere von außen in den Vertragsstaaten eben nun völkerrechtswidrig agieren. Und das war eben die Situation auch in der Ukraine. Die Ukraine ist zwar nicht Vertragsstaat, hat aber das Statut für anwendbar erklärt und damit war die Möglichkeit gegeben, gegen Russland, das eben in der Ukraine operiert, einen entsprechenden Haftbefehl zu erlassen. Und hier ist es nun noch komplizierter, weil Palästina nicht einfach ein Staat ist wie Russland, sondern ein Staat ist, den die einen für einen Staat halten und die anderen eben nicht für einen Staat.
Kommen wir gleich noch drauf, auf die Anerkennung durch Irland, Norwegen, Spanien und so weiter. Das klingt immer so toll, aber hat jede Menge Pferdefüße. Aber bleiben wir noch eine Sekunde bei dem Glutkern. Müsste Deutschland einem Überstellungsgesuch folgen? Ich sage jetzt mal naiverweise nein.
Sie sagen nein. Also im Prinzip ist Deutschland eben Vertragsstaat und ist damit gebunden an die, ja, an die Handlungen des Gerichtshofs und auch des Anklägers. Also völkerrechtlich ist es dran gebunden.
Also Sie sagen ja.
Ich sage, es ist völkerrechtlich dran gebunden, wenn erstmal dieser Haftbefehl tatsächlich ergeht. Also wir sprechen ja jetzt immer noch im Konjunktiv. Aber wenn er ergeht, ist grundsätzlich eine völkerrechtliche Bindung da an die Vertragsstaaten, dann auch diejenigen, die angeklagt sind, auszuliefern. Es gibt nun verschiedene völkerrechtliche Kollegen und Kolleginnen, die hier argumentieren, dass der Gerichtshof oder beziehungsweise im konkreten Fall der Ankläger ultra vires handeln würde, also jenseits seiner Kompetenz. Und wenn man ultra vires handelt, dann ist man nicht gebunden. Also das wäre quasi die Gegenposition, dass man sagt, der Gerichtshof wäre hier zu weit gegangen, hätte über seine Kompetenz hinaus gehandelt und dann wäre auch ein Vertragsstaat nicht gebunden. Wenn man annimmt, dass nun tatsächlich die Vorverfahrenskammer den Haftbefehl entsprechend bestätigt, dann würde es für Deutschland schon sehr, sehr schwierig sein, sich auf ultra vires zu beziehen, weil sie immer dafür argumentiert haben, dass dem Gerichtshof große Kompetenzen zukommen. Und dann würde die deutsche Position in sich brüchig werden, weil Deutschland ist ja einer der besonders intensiven Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs.
Der Chefankläger hat gesagt, Israel hat jedes Recht, seine Bevölkerung zu schützen, die Geiseln zurückzubekommen. Niemand hat aber die Lizenz, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen. Hat er recht?
Ja, da hat er recht. Also Israel hat natürlich erstmal das Völkerrecht auf seiner Seite. Es ist am 7. Oktober massivst angegriffen worden. Dass es sich hier zur Wehr setzen kann, ist völkerrechtlich unstrittig, auch auf fremdem Territorium, da wo der Angriff herkommt. Man streitet nun, wie das im Einzelnen ist, ob das aus besetztem Gebiet gekommen ist, ob es ein internationaler oder ein nicht internationaler Konflikt ist. Also der Chefankläger gibt ja beide Optionen vor in dem Strafbefehl. Also über die Details streitet man durchaus, aber man ist sich einig, dass sich Israel verteidigen durfte. Aber, und das ist ja der Punkt, über den jetzt die ganze Welt streitet, wie weit geht das Recht hier sich zu wehren? Und da setzt eben in der Tat das Völkerrecht Grenzen, eindeutige Grenzen. Diese Grenzen sind der Genozid, der ja jetzt als Vorwurf im Raum steht. Und die Grenzen sind eben auch die Verbrechen, die im Internationalen Strafgerichtshof, im Römischen Statut festgelegt sind. Und es sind auch die Grenzen, die wir aus den Genfer Konventionen, aus den Haager Konventionen kennen. Das ist ja, was wir als Fortschritt im Völkerrecht ansehen, dass wir sagen, also früher hat man gesagt, inter armes, silent leges. Also wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir mit allen Mitteln. Und heutzutage geht man davon aus, dass dieser Satz nicht mehr stimmt und dass wir auch zur Verantwortung gezogen werden für Überschreitungen das Recht, sich selbst zu verteidigen.
In der vergangenen Woche haben Norwegen, Irland, Spanien Palästina als Staat anerkannt. Hoher symbolischer Gewinn. Denkt man eine Sekunde drüber nach, sagt man, Moment mal, für einen Staat brauche ich drei Dinge, die sind hier aber überhaupt nicht gegeben. Wir haben kein Staatsgebiet, wir haben kein Staatsvolk und wir haben vor allem keine Staatsgewalt. Ist das ein Papiertiger?
Aber auch hier ist es wie so oft nicht schwarz-weiß. Also ein Staatsvolk können wir eigentlich alle annehmen, dass die Palästinenser sich nach dem völkerrechtlichen Begriff eines Volkes als einer harmonischen ethnischen Einheit objektiv, subjektiv als Volk fühlen. Also das ist sicherlich der Punkt, der am wenigsten umstritten ist. Beim Staatsgebiet sind wir schon sehr unsicher, was gehört eigentlich dazu, wo werden die Grenzen gezogen. Und der dritte Faktor ist sicherlich der wesentlichste und schwierigste mit der Staatsgewalt. Denn beide Gebiete, also Gaza und Westjordanland, haben sicherlich keine einheitliche Staatsgewalt und hier ist es eben sehr schwierig, davon auszugehen. Aber auch hier muss man eben überlegen, wofür brauchen wir die Staatsgewalt, um einen Staat anzuerkennen. Wir brauchen sie, um dann auch zu wissen, mit wem wir interagieren können. Vielleicht ist das in dem Fall eben doch gegeben, dass man eben mit der Autonomiebehörde interagieren kann in einer bestimmten Weise. Und wir haben ja jetzt schon eine sehr hohe Anerkennungsquote, also von 140 Staaten weltweit, von 193 UN-Mitgliedern. Also das ist schon eine sehr deutliche Mehrheit. Die Anerkennung, sagen wir als Völkerrechtler, ist im Prinzip nur deklaratorisch, nicht konstitutiv, sondern deklaratorisch. Aber eine so hohe Zahl von Anerkennungen hat Gewicht. Die hat Gewicht. Und wir sehen ja auch, dass Palästina, wir sprechen ja über den Internationalen Strafgerichtshof, dass es da eben auch anerkannt ist als Mitgliedstaat. Wir haben in der UNESCO die Tatsache, dass Palästina anerkannt ist als Staat. Also in den Vereinten Nationen selbst nicht, weil da ist ja für das Aufnahmeverfahren auch die Zustimmung des Sicherheitsrats Voraussetzung. Und da ist wieder das amerikanische Veto zu erwarten. Aber wir haben schon eine Situation, wo es schon schwieriger wird, die Staatsqualität komplett abzustreiten.
Was beobachten wir gerade? Wir beobachten gerade, würde ich sagen, auf der Habenseite eine Internationalisierung des Menschenrechtsdiskurses, eine Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes vielleicht, dass wir jetzt darüber sprechen und auch die Weltöffentlichkeit. Ich sehe aber das Problem dessen, was ich jetzt mal nenne, ich glaube, man nennt es auch in der Fachsprache so, das Judicial Activism, also das des gesetzlichen Aktivismus, dass Rechtsprechung auch politisch auftritt.
Ich würde es ganz genauso wahrnehmen. Wir haben eine doppelte Entwicklung. Wir haben einerseits eben eine Entwicklung, wo man sieht, dass das Recht tatsächlich Konsequenzen zeigt, also dass man das Völkerrecht nicht einfach ignorieren kann, sondern dass es in den Leitartikeln der großen Zeitungen nicht zufällig vorkommt, sondern eben sehr wichtig ist, auch als Grundlage der Politik. Man diskutiert eben nicht nur, was politisch richtig ist, sondern auch, was rechtlich richtig ist.
Also da hat es geht ja auch mit Ansehensverlusten. Also selbst die größten Israel-Freunde müssen zugeben, dass damit erhebliche Reputationsverluste jetzt einhergehen, ne?
Ja, es geht ganz deutlich auch um Ansehensverluste, übrigens auch bei Deutschland. Wenn dieses Verfahren von Nicaragua gegen Deutschland angestrengt worden ist, dann streitet Deutschland hier auch um seine Reputation. Von daher hat das Völkerrecht eine neue Wirkungsmacht bekommen in der internationalen Politik. Gleichzeitig wird die Kritik daran natürlich sehr viel intensiver. Diese Auseinandersetzung wird uns begleiten. Also was Sie erwähnen, dieser Judicial Activism, der ist der Vorwurf, der gegen jedes Gericht gemacht wird, zum Teil völlig falsch, weil eben derjenige, der unterliegt, sich darauf beruft, nein, du bist zu weit gegangen. Aber in der Tat legen die Gerichte und hier jetzt auch der Chefankläger ihre Kompetenzvorschriften manches Mal sehr weit aus, in einer Weise, wie es vielleicht nicht ursprünglich gedacht war oder schon. Das ist dann eben das Kritische und Schwierige zu Bestimmende. Und darüber wird die Diskussion intensiv bleiben. Und wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass es Rückschläge gibt, dass Staaten austreten. Das hatten wir ja auch bei dem Verfahren mit al-Bashir, als dann die Afrikanische Union sagte, das sei quasi ein Verfolgungsinstrument gegen afrikanische Staatsoberhäupter.
Sagt immer, die römischen Verträge, das ist eine europäische Kiste.
Genau, also dann wird es eben auf diese Weise politisiert und dann drohen die Staaten auszutreten oder treten aus und dann kommt das Völkerrecht natürlich wieder in eine negative Tonlage, die wir gerade nicht wollen. Aber es ist eben ein Instrument, das eine Rolle spielt und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das sehen wir jetzt an diesen internationalen Haftbefehlen und an dieser Anordnung des Internationalen Gerichtshofs zum Gaza-Konflikt in besonderer Deutlichkeit.
Die internationale Strafgerichtsbarkeit und der Gaza-Krieg. Die Völkerrechtlerin und Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz, Angelika Nussberger, war das.